Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute mit Christian Grasser am Mikrofon. Noch. Denn bald könnte ich hier ersetzt werden von einem Conversational Bot, also einem Konversationsroboter. Ein künstlicher Sprecher, der Ihnen zuhört und auch zu Ihnen spricht mit Informationen, Unterhaltung und natürlich persönlich angepassten Werbebotschaften. In diese Richtung könnte sich das Internet bald entwickeln. Eines der Themen heute bei Breitband. Außerdem schauen wir uns das alternative Betriebssystem SubGraph OS an. Das verspricht Sicherheit auf allen Ebenen. Und ob das in Zeiten der Totalüberwachung überhaupt möglich ist, besprechen wir später in der Sendung. Genauso wie einen Hype, der einfach nicht enden will. Virtual Reality. Raus aus der Nische, ab in den Mainstream, so heißt das aktuelle Motto. Datenbrillen für computergenerierte Welten gibt es nämlich mittlerweile bei Kaffeeröstern und Fastfoodketten. Los geht's aber wie immer mit Musik. Die kommt zum Beginn der Sendung aus der tschechischen Hauptstadt. Im Hintergrund hören Sie es schon, das Prager Indie-Pop-Trio Mayen. Wir hören den Song Garden.
Topic.
Wir sind keine Zuschauer oder Empfänger oder Endverbraucher oder Konsumenten, wir sind Menschen. Und unser Einfluss entzieht sich eurem Zugriff, kommt damit klar. Mit diesen Worten beginnt das Cloutrain-Manifest. 1999 wurde es zur Hochphase des Dotcom, ein Roboter hätte sich jetzt wahrscheinlich nicht versprochen, wurde es veröffentlicht von Netzvisionären und es richtet sich in erster Linie ans ökonomische und auch ans politische Establishment und beinhaltet insgesamt 95 Thesen. Märkte sind Gespräche, lautet die berühmte erste These. Und aus heutiger Sicht scheint es fast so, als hätten sich Netzgiganten wie Google und Facebook daran abgearbeitet. Besonders deutlich wird das bei einem neuen Trendbegriff, der gerade durchs Netz wabert: Conversational Commerce. In Zukunft sollen wir nämlich nicht länger stumpf mit Apps oder Webseiten unsere Einkäufe tätigen, sondern mit Chatprogrammen. Wir schreiben und sagen einfach, was wir wollen, in einem kurzen Gespräch oder in einer Chatnachricht, und schon werden unsere Wünsche erkannt und erfüllt. So zumindest die Vorstellung. Matthias Finger hat sich die Idee der Konversationsroboter genauer angeschaut.
Ich möchte Pizza bestellen.
Hier sind die Einträge für Ich möchte Pizza bestellen.
Per Chat bestellen ist gar nicht so leicht. Die Unterhaltung mit meinem Smartphone dauert nur wenige Sekunden. Rotzig zeigt es mir Pizzadienste in der Umgebung an, als Suchergebnis. So, das war's. In Zukunft soll's einfacher gehen, mein Produktdesigner Chris Messina.
Wenn du Pizza bestellst, wird das Chatprogramm sagen: Super, welche Pizza hättest du denn gern? Barbecue oder mit Hähnchen? Und schon wird die Bestellung ausgelöst. Das ist viel einfacher und entspricht auch viel eher der Einkaufserfahrung, die wir uns wünschen. Anstelle stundenlang nach der perfekten Pizza zu googeln, das ist doch kein schönes Shopping-Erlebnis am Mobiltelefon.
Wer ist der Regisseur von James Bond Spectre?
Sam Mendes ist der Regisseur des Films James Bond 24.
Und wie lang ist der Film?
Der Film James Bond 24 dauert 2 Stunden und 30 Minuten.
Kann ich den Film jetzt hier kaufen oder downloaden? Auf diese flüchtige Frage gibt es keine Antwort. Doch wir benutzen das Internet immer öfter unterwegs und haben keine Zeit, für jeden Service an einer anderen App rumzufummeln. Voll oldschool.
Apps kommen noch aus der Zeit der PCs. Du sitzt vorm Rechner mit Monitor und Maus. Apple und Android haben das auf Smartphones übertragen. Aber in Wirklichkeit nutzen die meisten Leute jetzt Messenger-Dienste. App-Programmierer kapieren, dass sie dort hinein müssen, weil die Leute so ihre Mobiltelefone nutzen.
Die größten Zeitfresser im Netz sind nicht mehr die sozialen Netzwerke. Nein, mittlerweile nutzen wir vor allem Chat-Apps, also kleine Programme wie WhatsApp, über die wir alles hin und her schicken. Minitexte, Bilder, Videos, Sprachmemos, Telefonnummern oder Internetadressen. In Zukunft sollen wir so auch Tische reservieren, Klamotten kaufen, Lebensmittel bestellen oder spontan Abstecher in den Süden planen, weil der Frühling so lange auf sich warten lässt. Wie wird das Wetter morgen in Kapstadt?
Das Wetter morgen in Kapstadt: 31 Grad und sonnig.
Kann ich morgen nach Kapstadt fliegen?
Flüge nach Kapstadt mit Rückflug am 15. März gibt es ab 960 Euro. Der kürzeste Flug dauert etwa 13 Stunden 35 Minuten. Du kannst auf dem Bildschirm zwischen verschiedenen Reisedaten wählen.
Die Menschen haben sich daran gewöhnt, Bilder und Nachrichten mit vertrauenswürdigen Leuten auszutauschen. In einem nächsten Schritt sollen nun auch Unternehmen über die Kanäle mit uns kommunizieren, über die wir mit unseren Freunden reden.
Die Firmen möchten an unseren Erfahrungshorizont anschließen. Die Unterhaltung ist für uns die organischste Form der Kommunikation. Seit Jahrtausenden betreiben wir so analogen Handel. Im Chat können wir bereits Mobilfunkverträge abschließen. Und persönliche Smartphone-Assistenten wie Siri oder Google Now liefern auf Anfrage Nachrichten. Wie macht sich der erste FC Union Berlin?
Union Berlin ist 9. in der 2. Bundesliga-Tabelle.
Nur die verbale Kommunikation mit Maschinen ist nun ja gewöhnungsbedürftig. Zum Glück reichen wenige Stichworte, die wir den digitalen Sklaven zubellen. Unsere Launen sind ihnen egal. Sie parieren immer mit der gleichen stoischen Ruhe.
Matthias Finger über Conversational Commerce, oder anders gesagt, das vermehrte Einklinken von Werbeunternehmen in unsere Echtzeitkommunikation. Welches Potenzial die Technik bietet und welchen Einfluss sie auf Wirtschaft, Netz und Gesellschaft haben kann, darüber spreche ich gleich mit dem Online-Journalisten und Unternehmer Martin Hoffmann.
Thank you.
Behind von Bicycle Thief, Fahrraddieb, so nennt sich das eben gehörte spanische Indie-Folk-Quartett. Ihr Album Greetings from the Landscapes erschien Anfang März auf der Musikplattform Bandcamp. Und Links zu diesem und auch zu allen anderen Songs der Sendung finden Sie wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wenn Sie mit einem Freund über diese oder andere Musik sprechen und sich gegenseitig Songs empfehlen, zum Beispiel via Messenger-App auf dem Smartphone, dann könnte es in Zukunft sein, dass Sie passend dazu von Ihrem Telefon auch noch Musikempfehlungen bekommen, natürlich mit einem Abo-Angebot für einen Streaming-Dienst. Dieses Konzept verbirgt sich hinter dem sogenannten Conversational Apps-Gedanken. Und wenn sich Sprachroboter in unsere Kommunikation einklinken und das natürlich auch mit kommerziellem Hintergrund, dann wird sich einiges ändern. Und darüber will ich jetzt sprechen mit dem Online-Journalisten Martin Hoffmann. Hallo.
Hi.
Ist das ein realistisches Szenario, was ich gerade beschrieben habe? So eine App und man schreibt sich irgendwie Musiklinks hin und her und dann kommt noch quasi eine Stimme aus dem Off, die sagt, hier, hör doch auch das noch an.
Also das ist tatsächlich gar nicht mehr so weit entfernt. Vor ein paar Tagen erst hat Spotify eine Integration für Facebook vorgestellt, für den Facebook Messenger, wo eigentlich so ziemlich genau das passiert. Wenn man sich Musiktitel hin und her schickt, dann gibt es quasi ein Embed, eine Einbettung eines Links zu einem Spotify-Titel und dann gibt es einfach weitere Hörempfehlungen, die dann daraufhin einfach an den Nutzer halt rausgegeben werden. Also das ist kein unrealistisches Zukunftsszenario.
Ja, kommen wir doch mal zu dem, was möglich ist. Also Conversational Apps, also chatbasierte Apps, werden ja so ein bisschen als das nächste große Ding im Netz bezeichnet. In welchen Bereichen sind denn solche Apps oder diese Konzepte dahinter denkbar?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal in fast jedem Bereich denkbar. Also von Gesundheitsgeschichten über Ernährung, über Sport, über Medieninhalte. Also ich glaube, da gibt es erstmal nichts, was es nicht theoretisch geben könnte. Wenn man sich den Markt jetzt anschaut, sieht man, dass es eben schon erste Ansätze gibt. Ein Beispiel, was ich immer sehr, sehr gut finde, ist Lark. Das ist so ein persönlicher Assistent, mit dem man im Prinzip wie mit einem Freund schreiben kann in der App. Und Lark lag-trackt, im Prinzip, wie viel man sich am Tag bewegt, lag-trackt, wie viel man wiegt, wenn man das lag mitteilt, und lag-trackt, was man isst am Tag. Und jeweils basierend auf dem, was man lag so mitteilt, spricht dann lag eben Empfehlungen aus, was man doch vielleicht verändern sollte an seinem Ernährungsverhalten. Oder lag sagt dann vielleicht, heute hast du einen super Tag gehabt, weil du dich heute überdurchschnittlich viel bewegt hast. Und so versucht im Prinzip diese App einen zu erziehen, so ein bisschen sich gesunder zu ernähren und mehr für den eigenen Körper zu tun. Und das ist was wir sicherlich noch viel häufiger sehen werden in Zukunft.
Das klingt jetzt sehr spielerisch. Dahinter ist ja natürlich ein sehr aufwendiges System, was dahinter steckt, dass es so reagieren kann und so weiter. Wo liegt denn das Potenzial dieser Technologie oder dieser Idee von Conversational Apps?
Also im Moment ist es so, dass wir ja zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder davon sprechen können, dass es einen Durchbruch in Sachen künstlicher Intelligenz gibt. Mhm. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Irgendwie schon Anfang der 50er Jahre hieß es, wir stehen kurz vorm Durchbruch und in 20 Jahren werden überall um uns herum nur Roboter sein. Das war damals nicht wirklich ein realistisches Szenario, aber heute scheint es realistischer zu sein, aus dem Grund, weil einfach große Unternehmen wie zum Beispiel Facebook oder Google viel, viel mehr Daten haben. Und mit diesen Daten können sie auch bessere Rückschlüsse ziehen darauf, was Leute interessiert. Das heißt, sie können Sprache analysieren, sie können Sprache, die sowohl über so Assistenten wie Siri eingegeben wird, analysieren, aber auch per Text eingegebene Sprache analysieren und dann daraus Antworten generieren, die dem Nutzer dann wieder zur Verfügung gestellt werden.
Aber ist das tatsächlich schon so viel besser? Also meine persönliche Erfahrung ist ja eher die, dass das noch sehr plump funktioniert und dass es eher tatsächlich auch Schlagworte sind, auf die solche Systeme reagieren. Was eigentlich erstaunlich ist, weil wir ja schon seit Jahren Plattformen wie Twitter, Facebook, Google mit Inhalten füllen und auch Millionen, Abermillionen Gelder investiert werden in Forschung für künstliche Intelligenz. Also warum ist es immer noch nicht an dem Punkt angelangt, den man sich eigentlich wünscht, aus einer Nutzersicht in dem Fall?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass da in den letzten Jahren einfach andere Themen Hype-Themen waren und deswegen dort viel mehr Geld in die Forschung investiert wurde. Jetzt gerade ändert sich das. Es fließt unglaublich viel Geld mittlerweile in die Erforschung von künstlicher Intelligenz. Wenn wir zum Beispiel nach China gucken, da gibt es tatsächlich auch schon, ich glaube, einen von Microsoft entwickelten Bot, mit dem Leute einfach chatten können, dem sie einfach anschreiben können. Und der führt dann Smalltalk mit einer Person. Und da ist die Rückmeldung von den Leuten, dass die tatsächlich gar nicht mehr den Unterschied merken. Ich habe mal gelesen, ich glaube, 20% der Leute haben dem Bot schon mal geschrieben, ich liebe dich. Und da sieht man, dass da doch schon
einiges möglich ist. Bestanden.
Turing-Test, ja, so gut, fast bestanden, genau.
Ja, also das Interessante ist ja, dass in dem ganzen Kontext gerade mehrere Entwicklungen zusammentreffen. Man könnte ja auch fast vermuten, dass die Strategie von Google und Facebook, die ja gerade sehr aktuell ist, mit Instant Articles und Accelerated Mobile Pages, also dem Ansatz, dass Medienunternehmen auch noch mehr ihrer Inhalte auf die Plattform direkt stellen und somit Facebook und Google zur Verfügung stellen und auch das Vermarkten letztendlich überlassen, dass das ja so ein bisschen die Strategie sein könnte, noch mehr Inhalt, was Leute eventuell interessiert, in den Datenstrudel aufzusaugen, um zu messen auch, was Leute lesen wollen, was sie teilen, wo die Interaktion mit den Inhalten ist. Also ist das tatsächlich also so eine mögliche Strategie? Noch mehr Inhalt führt dazu, dass die Maschinen im Hintergrund noch besser verstehen, was wir uns wünschen?
Ja, also das ist einfach ein Fakt. Je mehr Daten man die Algorithmen füttern kann, desto eher sind die in der Lage, Muster zu erkennen und dann eben entsprechend darauf zu reagieren. Also ich glaube, das ist was eben heute schon passiert, was Facebook und Google vor allem noch zur Optimierung ihrer Plattformen nutzen, wie sie jetzt sind, aber was gerade Facebook sicherlich in Zukunft auch noch viel, viel mehr dafür nutzen wird, um den Facebook Messenger zu optimieren.
Das ist ja natürlich einer der Knackpunkte. Kommunizieren jetzt bisher noch zum Großteil auf Textbasis. Aber muss man diese Interaktionsmodelle mit der Maschine vielleicht komplett neu denken? Weil ich kann mir vorstellen, dass auf lange Sicht immer nur Tippen auf dem Bildschirm nicht so optimal ist und andererseits aber auch die Spracheingabe ja auch nicht in jedem Kontext gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, in der U-Bahn, wenn da irgendwie viel Geräusche sind und ganz viele Leute reden, würde ich nicht auch noch mit meinem Computer reden. Also muss man sich vielleicht neue Interaktionsmodelle überlegen?
Genau, die Ansätze gibt es schon dafür. Man geht mittlerweile eigentlich davon aus, dass es keine rein textbasierten Interaktionen sein werden, die da stattfinden, sondern Hybrid-Interaktionen. Das heißt, es gibt eine Mischung aus Text, Interface und grafischer Nutzungsoberfläche. Man muss sich das im Prinzip dann so vorstellen, dass in einem Messenger, also zum Beispiel dem Facebook-Messenger, einfach nochmal eine extra Ebene drüber eingezogen ist aus so kleinen Mikro-Applikationen. Das können Spiele sein, das können wie bei Spotify eben kleine sich selbst abspielende Musiktitel sein, das können aber auch zum Beispiel Dinge sein wie Bordkarten von Flugzeugen. Einfach nochmal so eine extra Ebene, die quasi oben drüber gelegt ist über die Textinteraktion. Und damit wird das natürlich dann auch wieder eine ganz neue Geschichte, weil damit emulieren die Messenger sowas wie das, was halt vorher die App Stores waren oder jetzt noch die App Stores sind.
Das heißt im Umkehrschluss, die klassische App als Einzelanwendung wird aussterben?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt Stimmen, die sagen, ja, so wird es kommen. Wir werden in den nächsten Jahren den Untergang der App-Stores oder der Play-Stores sehen und niemand wird da noch irgendwas runterladen. Wenn man sich das heute den Markt anschaut, dann ist es ja wirklich so, dass unter den Top 10 der meist runtergeladenen Apps eigentlich drei Unternehmen oder vier vielleicht dominieren und das sind irgendwie Google, Microsoft, Facebook und Amazon, die irgendwie den Markt da drin haben und dazwischen sind noch so ein paar Games-Hersteller. Der Markt dort ist aber trotz alledem eben extrem voll. Ne? Es gibt Millionen von Apps und es ist extrem schwierig, da noch durchzukommen. Mhm. Wenn man jetzt sagt, wir haben eine neue Plattform und nichts anderes sind diese Messaging-Dienste eigentlich, dann fängt man im Prinzip wieder bei Null an. Das heißt, es gibt neue Möglichkeiten für neue Marktteilnehmer, sich auf bestehende Plattformen zum Beispiel aufzusetzen und zu sagen, okay, Facebook oder Google oder wer auch immer stellt uns eine Infrastruktur zur Verfügung und wir nutzen die, um dann eben unser eigenes kleines Programm zu entwickeln, was dann vielleicht für einen bestimmten Zweck hervorragend geeignet ist.
Okay, also ich stelle mir das ein bisschen, ich kann es noch nicht so ganz vorstellen, wie sich das dann anfühlen wird. Also wie wird das Netz verändern, wenn ich mir vorstelle, es gibt jetzt nicht mehr nur eine Messenger-App und ein soziales Netzwerk, sondern es ist letztendlich ja alles durch diese Konversationsebene miteinander verbunden. Das wird ja auch bedeuten, dass es, dass sich das ganz anders anfühlen wird, das Internet. Also haben Sie so eine Vision davon, wie sich das Internet verändern wird dadurch?
Das ist schwer zu sagen. Also wir stecken da wirklich noch in den Kinderschuhen. Aber denkbar ist natürlich neben dem Szenario, dass Unternehmen auf bereits bestehende Plattformen aufsetzen, wie den Facebook Messenger oder WhatsApp, auch sowas, dass zum Beispiel Unternehmen wie Apple hingehen und sagen, okay, wir integrieren so eine Ebene in unser Betriebssystem. Also wir legen quasi über die Facebook Messenger App und über über WhatsApp nochmal eine Betriebssystemebene oben drauf und versuchen dort diese Conversations zu kanalisieren. Apple hat ja mit Siri schon einen Assistenten, der sehr, sehr stark in diese Richtung geht und warum nicht versuchen, da nochmal einfach eine Ebene drüber zu legen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal zu sowas kommen, wie offenen Standards, also dass man sagt, okay, es ist nicht im Sinne der Nutzer, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und Google einen bestimmten Standard hat und Facebook einen bestimmten Standard hat und noch zwei, drei andere Unternehmen irgendwie einen bestimmten Standard haben, sondern dass auch da sich wieder eine Entwicklung zeigen wird, dass es vielleicht offene Standards geben wird, dass man sagt, okay, wir stellen eine bestimmte Auszeichnungssprache zur Verfügung, die es ermöglicht, alle Plattformen zu bedienen und dem Nutzer bleibt es dann überlassen, auf welcher Plattform er Inhalte konsumiert.
Dem Nutzer bleibt es überlassen, auf welcher Plattform er konsumiert oder kommuniziert, aber letztendlich hat der Nutzer nicht mehr wirklich Kontrolle darüber, was mit den Informationen passiert, weil es keinen Ort mehr gibt, der sich lokalisieren lässt, nicht mal mehr eine Plattform gibt, oder? Ich hatte zum Beginn der Sendung ja das Cloutrain-Manifest erwähnt. Interessanterweise haben zwei Verfasser von damals sich im vergangenen Jahr nochmal erneut diesen Thesen zugewandt und haben neue Thesen formuliert. Zitat: Schwerkraft ist so lange großartig, bis sie uns alle in ein schwarzes Loch zieht. Google, Amazon, Facebook, Apple und Co. agieren wie schwarze Löcher. Sie möchten uns an sich binden, wie schwarze Löcher das Licht. Zitat Ende. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Naturgesetz, als wäre diese Entwicklung in Stein gemeißelt. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, das ist eine relativ pessimistische Sicht der Dinge. Gerade solche grundsätzlichen Umbrüche im Mediennutzungsverhalten oder im Nutzungsverhalten von Apps haben sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich immer als Chancen herausgestellt. Für andere neue Marktteilnehmer einfach innerhalb kürzester Zeit eine so große Anzahl an Menschen für sich zu begeistern, dass sie dann eben die althergebrachten Marktteilnehmer, und in dem Sinne ist Facebook ein althergebrachter Marktteilnehmer, dann vom Markt gefegt haben. Also ich würde es nicht so skeptisch sehen, sondern ich bin eigentlich eher jemand, der die Chancen sieht und sagt, okay, wir sind jetzt damit konfrontiert, dann lasst uns doch irgendwie das Beste draus machen.
Ja, wir werden später in der Sendung nochmal einen anderen Standpunkt hören, der sich sehr kritisch auseinandersetzt mit dieser Betriebssystemebene und Datenteilen. Vielen Dank schon mal dafür, Martin Hoffmann. Und nach all den Zukunftsvisionen hier nun ein musikalischer Sprung in die Vergangenheit, und zwar mit Easy von Cara Beth Satellino. Ein freies Album, The Good Ones heißt es, das erschien bereits vor 6 Jahren, und zwar beim Netlabel If You Make It.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Los geht's mit einer Frage, die wahrscheinlich nicht nur für Medienmacher interessant ist. Wie berichtet man über Straftäter, wenn sie zum Beispiel Flüchtlinge sind oder einen Migrationshintergrund haben? Diese Frage wurde nach den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln ja ausführlich diskutiert, auch hier bei Breitband. Und damals gab es den Vorwurf, die Medien hätten nicht nur zu spät über die Vorfälle in Köln berichtet, sondern sie hätten auch die Herkunft der Täter verschwiegen und somit der Öffentlichkeit wichtige Informationen vorenthalten. Und in dieser Woche nun hat sich der Deutsche Presserat mit genau dieser Kritik befasst. Mit welchem Ergebnis, Vera?
Ja, er hat sich damit befasst, ob der Pressekodex, den er sich aufgestellt hat, noch gültig ist oder noch angemessen ist. Das ist der Kodex, an dem sich Journalisten orientieren sollen. Und der Hintergrund ist, dass Journalisten von Bild bis zur Regionalzeitung den Presserat aufgefordert hatten, seinen Kodex zu überarbeiten. Und zwar ganz genau die Richtlinie 2.1. Und darin geht es um das Thema Diskriminierung. Ganz genau steht da drin, dass die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt werden soll, wenn ein begründbarer Sachbezug besteht. Und auf diese Weise will man verhindern, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Und diese Richtlinie hat also offenbar viele Journalisten irritiert, weil sie meinen, naja, da liegt nahe, man soll die Herkunft der Täter nicht nennen und hätte es auch in Köln nicht tun sollen. Und der Presserat ist nun am Mittwoch zu der Ansicht gelangt, dass man die Richtlinie beibehalten will und dass sie auch keinen Maulkorb für Journalisten darstellt und ebenso wenig eine Aufforderung darstellt, sachdienliche Informationen zu verschweigen. Schweigen. Die Journalisten hätten einfach selbst entscheiden sollen.
Sondern das soll eben dazu führen, Diskriminierung zu
Ganz
verhindern.
Genau.
Ist ja auch durchaus sinnvoll.
Ja.
Ist damit denn die Debatte abgeschlossen? Und vor allem, was bedeutet die Entscheidung jetzt für die Praxis?
Also man kann sagen, die Debatte ist nicht abgeschlossen. Das sieht man schon daran, dass die Entscheidung sehr kontrovers kommentiert wurde. Chefredakteure des Generalanzeigers der Rheinzeitung, aber auch der Bildzeitung haben den Presserat kritisiert. Bildchefin Tanit Koch sagte, dahinter stecke ein Generalverdacht gegenüber der Bevölkerung mit gewissen Fakten nicht umgehen zu können. Aber der Kölner Stadtanzeiger, der hat diese Richtlinie 12.1 verteidigt. Und für Cornelia Haß von Verdi, Verdi ist also ein Mitglied im Presserat, ist das ein Zeichen, dass man mit der Entscheidung richtig gelegen habe.
Der Kölner Stadtanzeiger hat zu einem relativ frühen Zeitpunkt einen Hintergrund genannt und hat sich da immer auf dem sicheren Boden des Kodex gefühlt und auch befunden. Was uns nochmal gezeigt hat, dass genau die Richtlinie 12.1 kein Maulkorb sind und keine Vorschrift, die dazu auffordert, sachdienliche Informationen zu verschweigen.
sondern sie fordert eben dazu auf, über die Nennung der Herkunft von Straftätern jedes Mal im Einzelfall zu entscheiden. Man muss sich also die Mühe machen und wenn die Information eben wichtig ist, um einen Zusammenhang zu verstehen, wie das in Köln der Fall gewesen ist, meint zumindest Cornelia Haas, dann muss man das auch nennen. Und ich finde eben auch, wie du schon sagtest, das klingt vernünftig.
Ja, das ganze Interview mit Cornelia Haas finden Sie natürlich auch bei uns nochmal zum Nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, Vera. Das stammt so ein bisschen, finde ich ja, so aus der Gerüchteküche, so halb zumindest. Google plant offenbar ein neues soziales Netzwerk.
Das stimmt, es ist schon auch ein bisschen was davon zu sehen im Netz. Also bisher war Google ja beim Thema soziale Netzwerke nicht allzu erfolgreich, mit Ausnahme von YouTube, muss
Stichwort
man auch
Google
sagen.
Plus.
Genau. Darum scheint es jetzt einen neuen Versuch zu geben unter dem Namen Google Post. Dieser Name wird von Google dementiert. Wenn man ihn aber eingibt, findet man schon durchaus Informationen zu dem Projekt, das sich noch im Experimentierstadium befindet. Und die Idee lautet, geht man auf das Profil einer Person, erscheint eine Art Stream, der alle bisher veröffentlichten Beiträge dieser Person enthält. Und dann gelangt man also über die ganz normale Google-Suche. Da findet man also aufgelistet, so ein bisschen wie bei Twitter, Anzeigen, Texte, Fotos und Posts, die man auch teilen kann. Bislang gibt es dieses Projekt nur in den USA und noch ist diese Funktion auch nur ausgewählten Personen vorbehalten, wie etwa Präsidentschaftskandidaten.
Naja, mal gucken, vielleicht wird es ja auch irgendwann mal allen zugänglich gemacht. Mal schauen, ob Google damit durchstarten kann. Gelungen ist der große Durchbruch in dieser Woche auf jeden Fall schon mal einem jungen Mann aus Aachen und zwar hiermit.
We shouldn't have come here.
We must inform the council.
There is no time. We have to deal with it ourselves.
Everyone focus. Don't let him get away.
Stay close to me.
Ja, das klingt spannend, oder? Man hört schon Lichtschwerter im Hintergrund hin und her schießen. Das ist ein Star Wars Fanfilm. Darth Maul Apprentice heißt er. Und der Kurzfilm erschien vor einer Woche bei YouTube und wurde dort zum Hit mit inzwischen, ich habe nochmal geguckt, sogar weit über 5 Millionen Klicks hat er mittlerweile. Hat sich Hollywood eigentlich schon gemeldet bei den Machern?
Ja, also in der Tat soll sich Hollywood schon gemeldet haben. So werden die Macher zumindest zitiert. Und weil dieses 17-minütige, sehr unterhaltsame Video so erfolgreich ist, ist Darth Maul unser Breitband-Meme der Woche. Schwan Bu, so heißt der 29-Jährige aus Aachen, erzählt in diesem Fanfilm die Vorgeschichte von Darth Maul. Es geht also um die Zeit seiner Ausbildung. Darth Maul ist ein Mitglied der Sith, einer Anhängerschaft der dunklen Seite der Macht, der in Star Wars Episode 1 die dunkle Bedrohung eine Randfigur darstellt. Und ich finde, das Ganze erinnert so ein bisschen an Better Call Saul, wo die Vorgeschichte von Anwalt Saul Goodman erzählt wird, der ja da schon in Breaking Bad aufgetreten gewesen ist.
So ein Spin-off sozusagen.
Genau.
Na ja, finde ich jetzt nicht unbedingt, so, dass das damit zu tun hat, aber Star Wars ist ein komplett anderes Universum.
Genau, und dieser Fanfilm wurde gedreht, also unter anderem hier in Deutschland, in einem Wald in der Eifel. Das Ganze wirkt echt professionell, muss man sagen, aufwendig. 2 Jahre hat die Produktion gedauert, 70 Leute waren beteiligt. Eine 5-stellige Summe hat sie gekostet und dieses Video wird also weltweit im Netz gefeiert. Auch ein Making-of des Films gibt es schon. Man muss aber sagen, ganz so aus dem Nichts kommt der Erfolg nicht. Schwan Bu ist der Bruder des YouTubers Julian Bam, dessen Videos auch von Millionen geklickt werden. Und der hat da sicherlich auch ein paar Tipps gegeben, denke ich mal.
Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Vielen Dank, Vera, für die Medien und Meinungen. Falls Sie jetzt auch den Film sehen wollen, den gibt es natürlich bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Shame that holds me in. would you bind me against this mast? Just until the danger's past. How many have died? How many have killed? Lord knows sometimes I've lost my will.
Wer gerne durch digitale Musikkataloge stöbert, dem können wir ifyoumakeit.com empfehlen. Vor allem für Fans von Indie, Pop und Punkrock. Irgendwo dazwischen kann man die Band Archipelago verorten. Ihr Album Good is Gone erschien 2013 und ist zeitlos guter Indie-Pop. Und das beweist nicht nur der eben gehörte Song The Mast.
Breitbandbesprechung.
Windows, macOS, Linux und natürlich die mobilen Systeme iOS und Android, das sind die bekannten und sehr weit verbreiteten Betriebssysteme unserer Zeit. Und alle sind anfällig für Softwareattacken und können auch überwacht werden. Ein Betriebssystem für das Zeitalter der Überwachung, sicher, anonym und geschützt vor potenziellen Angreifern, sowas wäre heute wirklich mal angebracht. Apps und E-Mail-Clients für verschlüsselte Kommunikation gibt es ja bereits, aber eine komplette Systemarchitektur, die eine solche Kommunikation ermöglicht, ist alles andere als trivial und bisher eigentlich nur Theorie. SubGraph OS heißt ein aktuelles Open-Source-Software-Projekt, das Abhilfe schaffen will. An diesem Wochenende treffen sich einige der Macher in Berlin beim Logan-Symposium. Und das ist eine Konferenz zur Zukunft des investigativen Journalismus. Und unser Kollege Philipp Banse, der war vor Ort und hat sich SubGraph OS zeigen lassen.
So this is my personal install. I use it every day.
Mathieu Lalonde, genannt Smurf, zeigt auf sein etwas in die Jahre gekommenes IBM-Notebook. Zu sehen ist eine grafische Nutzeroberfläche mit Fenstern und Browser. Smurf hat dieses Betriebssystem mitgeschrieben. Es heißt SubGraph und ist ein Betriebssystem für Menschen, die keine Vollnerds sind, aber auf Nummer sicher gehen wollen, sagt der andere Programmierer von SubGraph, David Mirza Ahmed.
We're writing SubGraph OS.
Wir schreiben SubGraph OS für Journalisten, sagt er, für Aktivisten und Dissidenten, die in sehr, sehr feindlichen Netzwerken arbeiten und dennoch sicher arbeiten wollen. Uns ist dabei sehr wichtig, dass die Benutzung dieses Betriebssystems einfach und unkompliziert ist.
We are trying to minimize that by building things that improve the usability.
SubGraph soll es Angreifern sehr schwer machen, Schwachstellen in Software auszunutzen, um die Nutzer ausspionieren zu können. Dafür haben sich die vier kanadischen Entwickler eine Linux-Variante genommen und abgehärtet. Zum einen nutzt SubGraph dafür öffentliche Werkzeuge wie GR Security, das den Kern des Betriebssystems mit all seinen wichtigen Funktionen wie Netzwerk und Dateiverwaltung gegen Angriffe besser schützt. David Mirza Ahmed und seine Kollegen haben aber auch viel Software neu geschrieben, eine Firewall etwa oder OZ, eine Software, mit der sich Anwendungen in eine Art Sandkasten einsperren lassen. Wir nutzen ein paar Eigenschaften, sagt er, die in Linux in den letzten Jahren eingebaut wurden und die es erlauben, dass einzelne Anwendungen wie Mailprogramm oder Browser oder das Schreibprogramm voneinander isoliert werden. Wenn eine Anwendung dann infiziert ist, kann das Virus oder die Schadsoftware die anderen Anwendungen und die anderen Dateien auf dem Betriebssystem gar nicht sehen. So wird verhindert, dass eine lückenhafte Anwendung das ganze System infizieren kann.
Contamination of the entire system.
Jedes Programm bekommt also eine eigene kleine Sandkiste, in der es wenig Schaden anrichten kann. Dieses Sandboxing ermöglichen auch andere Betriebssysteme wie Apples OS 10, gestehen die SubGraph-Entwickler, aber der Code von Apple sei nicht offen und das Sandboxing in OS 10 nicht konsequent umgesetzt. Denn SubGraph geht noch ein bisschen weiter. Wenn die eingesperrten Programme etwa einen Internetzugang brauchen oder die Kamera nutzen wollen, dann soll SapGraph automatisch ermitteln, ob das betreffende Programm diesen Zugang auch wirklich braucht.
Imagine that you're at a control desk for an airplane.
Stellen Sie sich vor, Sie sind im Cockpit eines Flugzeugs, sagt David Mirza Ahmed, und Sie können eigentlich 500 verschiedene Sachen machen, aber Ihr Job ist es eigentlich, nur mit der Bodenstation zu kommunizieren. Deswegen lassen wir dann alle anderen Knöpfe verschwinden und Sie können nur die Knöpfe für die Kommunikation bedienen. Solche Sicherheitseinstellungen kosten üblicherweise irgendwas. Kein Geld, sondern zum Beispiel Rechenkraft. Andere Betriebssysteme wie Cubes laufen zum Beispiel nur auf aktuellen Rechnern und brauchen viel Arbeitsspeicher. SapGraph läuft auch auf älteren Geräten. Sicherheit wird jedoch in der Regel auch mit Bequemlichkeit bezahlt. Und das ist bei SapGraph nicht anders, sagt Entwickler Mathieu Lalonde. Es ist zum Beispiel noch schwierig, sagte er, Links in einem Chatprogramm anzuklicken, die sich dann etwa im Browser öffnen sollen. Das geht derzeit noch nicht. Ich muss den Link im Chatprogramm kopieren, dann in den Browser wechseln und ihn dort in die Adresszeile einfügen. Aber da arbeiten wir dran, denn es ist uns sehr wichtig, den Ärger für Nutzer zu minimieren.
It's a big thing for us to make sure that there is very little annoyance for the user.
So haben die Entwickler schon viel erreicht, um das Dateimanagement etwa zu erleichtern. Das geht einfacher als bei vielen anderen abgesicherten Betriebssystemen, aber mit dem Schreibprogramm einfach eine Datei öffnen, die ich eben mit dem Browser heruntergeladen habe, dafür braucht es doch noch einige Klicks mehr als erwartet. Die Architektur wird immer nutzerfreundlicher werden, sagt SapGraph-Entwickler David Mirza Ahmed. Ein einfacherer Dateiaustausch zwischen Programmen etwa, der steht bei uns ganz oben auf der Liste. Aktuell geht auch der gesamte Internetverkehr über das Tor-Netzwerk, ein Anonymisierungsdienst, der den physischen Aufenthaltsort eines Internetnutzers verschleiert, aber etwa das Browser sehr langsam macht und einige Seiten sind über Tor sogar gar nicht zu erreichen. Wir werden zukünftig einbauen, dass einige Programme das Internet auch ohne Tor nutzen können, sagt David Mirza Ahmed. Aber erstmal wollten wir die Tor-Option sicher einbauen.
So we thought, let's cover the Tor case first. Okay. Keep it safe.
Es gibt noch weitere Projekte, die sichere Betriebssysteme programmieren, zum Beispiel Tails oder Cubes. Beide basieren ebenfalls auf Linux. Bei Tails geht es in erster Linie aber darum, möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Gegen Angriffe, die Softwarelücken ausnutzen, ist Tails aber eher nicht besser geschützt als jedes andere gewöhnliche Linux. Cube setzt darauf, Teile der Software voneinander und vom Kern des Betriebssystems abzugrenzen. Allerdings nutzt Cubes dafür virtuelle Maschinen, Software also, die ein Betriebssystem in einem anderen Betriebssystem nachbildet, quasi ein Rechner im Rechner. Dieser Ansatz verlangt sehr viel Rechenleistung und viel Arbeitsspeicher, deutlich mehr als SapGraph etwa braucht. Auch würde Cubes nicht immer einzelne Programme voneinander abgrenzen, sagt SapGraph-Entwickler David Mirza Ahmed. Die meisten Cubes-Nutzer trennten nur zwei Welten voneinander, Arbeit und Privat. Wenn aber ein Angreifer in der privaten Umgebung einen Browser hackt, kann er auch mein privates E-Mail-Programm übernehmen. Nur der Bereich Arbeit ist dann geschützt. So ein Angriff wäre unter SapGraph nicht möglich.
Philipp Banse über das alternative Betriebssystem SapGraph OS. Falls Sie neugierig und mutig genug für eine Installation sind, erste Testversionen finden Sie auf sapgraph.com. Natürlich nochmal verlinkt bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Au présent de ma vie, il n'y a personne d'autre que le bleu du ciel. Qui sans nuage de rose, au présent de ma vie, il n'y a qu'une ombre et c'est la mienne, la chaleur d'un sol doré et la lueur d'une lune pleine. Quand je l'aurai trouvé, ce lieu, ce monde entier, j'espère pouvoir m'y installer. Au présent de ma vie, c'est inutile. facile à décrire au présent de ma vie. L'envie de se désobéir, si vraiment je lâchais prise, les jours seront-ils meilleurs ou pires? Quand je l'aurai trouvé, ce lieu, ce monde entier, j'espère pouvoir m'y installer. Bien de mon délire au présent de ma vie. Il y a le noir, il y a le blanc, le chemin qui mène ici est celui de l'instant maintenant. Quand je l'aurai trouvé, ce lieu, ce monde entier, j'espère pouvoir.
Verträumt paradiesisches Chanson von Josiane Paradis aus Montreal. Au présent de ma vie war das einer von zwei Songs ihres Mini-Albums Face A, Face B. Und mit Träumen geht's jetzt auch weiter in gewisser Weise. Der Traum, der geht eigentlich schon ein paar Jahrzehnte lang. Virtual Reality, was lange Fiktion war, soll nun endlich mal wieder Realität werden. Interaktive Traumwelten auf Knopfdruck, die werden uns ja wie gesagt schon seit Ewigkeiten versprochen. 2016 sollen sie jetzt aber wirklich kommen. Hersteller wie Microsoft, Samsung oder Facebook haben bereits eigene VR-Brillen auf den Markt gebracht. Die wahrscheinlich günstigste Variante war bislang das Cardboard von Google, ein Pappgestell für Smartphone zum selber basteln, Handy reinlegen, Brille aufsetzen, App starten, fertig. Trotzdem ist die virtuelle Realität immer noch eine Nischenrealität und das soll sich jetzt aber ändern, hat zumindest Theresa Sickert mir vorhin erzählt. Hallo.
Hallo.
Stimmt das denn? Ist es jetzt endlich soweit? Mainstream Virtual Reality?
Also zumindest ist es so, dass seit dieser Woche es bei Chibo eine Virtual Reality Brille zu kaufen gibt. Oder anders gesagt, das Google Cardboard gibt es jetzt auch bei Chibo. Denn das, was der Kaffeeröster da für 12,95 Euro vertreibt, ist genau das. Ein Pappgestell mit Linsen, in das man sein Smartphone einlegt und das man sich dann eben auf die Nase setzen kann. Damit kann ich dann einfache VR-Spiele spielen oder eben auch 360-Grad-Videos anschauen. Und Google stellt diese Cardboards ja auch eben nicht selber her, sondern hat dieses Prinzip nur entwickelt. Und Drittanbieter wie zum Beispiel auch Chibo können sich dann diese Anleitung für so ein Cardboard herunterladen und dann eben eigene Pappgestelle auf den Markt bringen.
Okay, das klingt jetzt nicht so super innovativ. Und wer jetzt ein großes technisches Produkt erwartet, wird wahrscheinlich auch eher enttäuscht. Nur ein Pappgestell, das bieten ja doch schon auch einige andere Hersteller an, oder?
Das stimmt. Das Besondere ist allerdings, dass natürlich eben die Cardboards damit in den Mainstream kommen, dadurch, dass Chibo eben in jeder Fußgängerzone zu finden ist. Bislang waren nämlich die Cardboards eher unbekannt und jetzt kommt also jeder potenziell in Berührung mit Virtual Reality. In Schweden vertreibt übrigens auch McDonald's gerade eine Happy Meal Box, die, wenn du dann aufgegessen hast, sich danach zu einem Cardboard falten lässt. Happy Goggles heißt da dieser PR-Gag.
Ja, das ist doch auch tatsächlich alles nur PR, oder? Also heißt das jetzt, wir müssen uns noch weiter gedulden bis zum wirklich großen Durchbruch der virtuellen Realität? Ich warte doch jetzt eigentlich schon 30 Jahre.
Also bis zum großen Durchbruch fehlen noch die Anwendungen, denn im Mainstream sind wir eigentlich erst angekommen, wenn Virtual Reality by Default auch mitgedacht wird und professionelle Anbieter von Shopping, von Games, von Journalismus entsprechende Inhalte für solche Brillen auch entwickeln. Chibo hätte ja zum Beispiel auch einen virtuellen Rundgang über eine Kaffeefarm zum Cardboard gleich mit anbieten können. Und außerdem zeigt auch eine Studie aus dieser Woche, dass die erwarteten Verkaufszahlen für diverse VR VR-Technologien für private Nutzer 30% niedriger liegen als gedacht. Klar ist aber, dass sich die Hersteller von echten Virtual-Reality-Brillen, also wie Microsoft, Samsung und so weiter, wahrscheinlich gerade die Hände reiben, denn alle diejenigen, die jetzt das Chibo-Cardboard haben und Spaß darin haben, die werden wahrscheinlich irgendwann dann doch Lust haben, eine echte VR-Brille zu besitzen und eben nicht nur so ein Smartphone im Pappmantel, also von daher eine großartige Werbung.
Smartphone im Pappmantel. Also ich muss ja sagen, diese Gehäuse, die man selber bauen kann, die reichen eigentlich schon fast, weil die Technik, die man heutzutage braucht, die ist ja im Handy drin. Du hast Lagesensoren, du hast Bewegungssensoren, du hast ein Display, was hochauflösend ist.
Und du hast auch vor allen Dingen Cardboard.
Ja, ich habe das auch mal gebaut. Also das ist eine halbe Stunde Bastelarbeit und dann hat man eine Virtual Reality Brille. Also ich frage mich, wozu man denn noch so ein wirklich teures, gutes Gerät braucht. Ich glaube, da müssen sich die Unternehmen wirklich nochmal auf den Hosenboden setzen und schauen, dass sie so Spezialgeräte bauen, dass das überhaupt noch Erfolg hat, weil letztendlich ist heute wirklich alles im Smartphone schon drin, ja.
Und Virtual kostet Reality. Eben nur ein paar Euro und nicht mehrere hundert.
Ja, ich hoffe ja immer noch, aber meine Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. Ich will irgendwann mal wirklich so eine total immersive virtuelle Welt, die so vergleichbar ist mit der unseren, aber wir müssen uns bisher noch mit der guten, alten, aktuellen Realität zufrieden geben. Das war es nämlich schon mit Breitband für heute. Die Sendung endet. Nach den Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit dem Theatermagazin Rang 1. Aber den wirklichen Schlusstakt dieser Sendung spielt Kefla, ein Soulful Indie Artist, wie er sich selbst beschreibt, ein US-amerikanischer Singer-Songwriter. Red Turns Blue heißt seine gerade erst erschienene Debüt-EP und daraus hören wir Saturday Night. Mein Name ist Christian Grasse, vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut, bis zum nächsten Samstag. Tschüss.